Tobi, du bist in diesem Moment zu hören. Schön, dass du heute da bist.
Heck.
Ja, grüß dich.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich habe auch sehr gespannt zugehört. Fand ich sehr spannend und aufregend. Und jetzt freue ich mich auf den restlichen Abend, die restliche Zeit. Ich sehe aber noch nicht den Stream in Discord. Kannst du ihn mir kurz teilen? Dann kann ich direkt live mitgucken.
Absolut, mache ich. Jetzt müsste er offen sein. Und natürlich sollten wir auch dich an der Stelle vorstellen, meine lieben Freunde. Hier der fliegende Wechsel heute. Ich habe heute live bei mir dabei Andi in Deutschland, auch bekannt als Andi wacht auf YouTube. Wie ich tatsächlich vorhin feststellen durfte, ein auch frequentierter Zuschauer bei mir. Wir haben uns schon vor ein paar Wochen abgesprochen, das, was wir heute mal machen möchten. Und tatsächlich ein Mann, der mit Gesicht draußen ist. Also auch erstmal bemerkenswert und auch Respekt dafür.
Ja, vielen Dank. War eine bewusste Entscheidung. Ist natürlich besonders prickelnd, wenn man im Bildungsbereich arbeitet, was ich durchaus viel mache. Hat auch verschiedene Reaktionen mit sich gebracht, aber am Ende des Tages, wurde ja gerade schon gesagt, die totalitäre Fratze, die sich zeigt, da sollte man entgegenstehen. Und er hat das, fand ich, ganz gut gesagt. Es gibt die Leute, die dann dadurch zu einem jetzt erst recht kommen, aber leider auch viele, wo das Prinzip Bestrafe ein erziehe Tausende ganz gut funktioniert.
Ja, definitiv. In diesem Moment haben wir das gemerkt. Ich möchte heute mit dir natürlich...
Ganz kurz, du gerade einblendest, ist der zweite Kanal. Der Hauptkanal ist Andi in Deutschland. Nur als kurze Vorinfo. Da kommt nicht so viel momentan.
Okay, warte kurz.
Den hat mir die FAZ mal kaputt gemacht.
Die FAZ hat dir, weißt du was? Ey, wir machen das hier Freestyle. Dann sag mir mal, pass auf, Andi. Wir fangen folgend an. Einfach weil ich hatte über 3 Videos rübergeschaut, dann auch gesehen, dass du auch über deine Tätigkeit mit Flüchtlingen gesprochen hattest. Und da wurde mir klar, tatsächlich du als Personalie selber bist wahrscheinlich in großen Teilen schon so interessant, dass wir damit bestimmt auch mindestens eine Stunde füllen könnten. Und ich würde einfach ganz von vorne anfangen. Hier ist nochmal der richtige Kanal, ne? Das ist jetzt der jetzt auch gerade bespielt wird aktiv, ne?
Moment, ich bin auf dem falschen Tab gewesen. Ja, das ist der aktive.
Ah ja.
Vor 2 Wochen habe ich mit dem den alten überholt.
Sehr, sehr gut. Andi, warum machst du das? Ich mache das jetzt wie Thilo Jung. Ich werde das jetzt so machen wie... Warum machst du das? Was machst du da eigentlich? Was ist das? Warum?
Genau, ich erkläre es einfach. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Und zwar, ich bin Kommunikationstrainer mittlerweile. Ich habe in Schulen gearbeitet oder arbeite immer noch in Schulen. Da komme ich aber gleich zu. Aber was ich da eigentlich mache, ich hatte die Nase voll von diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit so tendenziöser Berichterstattung und so viele Sachen, die außen vor gelassen wurden. Und habe gedacht, so viele Leute haben ja gar nicht die Ausbildung genossen, um sowas dann zu wissen oder zu erkennen. Oder können das gar nicht mehr ertragen, zuzuhören. Das zweite trifft eigentlich mehr zu. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es ja interessant für Leute, die Talkshows aufgearbeitet zu sehen. Und dann bin ich damals eingestiegen, habe mir so ein paar YouTube-Kanäle angeguckt und viele von denen haben schon ungefähr in jedem YouTube-Video gesagt, oh, was für ein Eklat, was für ein Skandal. Das ging mir schon tierisch auf die Nüsse. Und ich habe gesagt, man kann es doch anders machen. Und dann habe ich dann angefangen, nicht mit Clickbait zu arbeiten, sondern halbwegs seriös, aber auch mit ein bisschen Humor die Sachen aufzuarbeiten, was so bei Lanz, Maischberger und dem anderen üblichen täglichen Wahnsinn geredet wird und die Sachen einzuordnen, Clips eingeblendet, weil mir auch aufgefallen ist, viele Leute, wenn sie zitieren, in Anführungsstrichen, geben sie irgendetwas wieder, lassen aber 2, 3 Worte wieder, die in der Talkshow gesagt wurden, hatte ich keine Lust drauf, also habe ich dann direkt die Clips drin, dass die Leute dann wirklich sehen, was wurde gesagt und danach sehen, warum ist das Quatsch, so ungefähr. Das ist so das, was mein Ding ist, wo ich richtig Freude dran habe oder Freude dran bekommen habe, muss ich sagen.
Ja, das klassische Antwortformat, es macht halt auch einfach, es ist eine Art Content zu machen, die einfach Spaß macht. Es ist auch ein bisschen was anderes als eine Reaction. Also die Grenzen sind oft fließend, das gestehe ich ein, aber du machst dir in solchen Videos natürlich auch immer noch mal ein paar mehr Gedanken als bei einer Live-Reaction und hast die Möglichkeit auch ein bisschen ist vielleicht auch manchmal untertrieben, Kontext nochmal beizusteuern. Sag mal, gab es da einen Moment, der dich in diese Richtung gestoßen hat, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr, ich muss jetzt diesen Kanal aufmachen? Gibt es da einen ganz bestimmten Beitrag zum Beispiel, den du damit verbinden würdest? Ich habe da sowas nämlich ungefähr.
Ja, ich hab keinen ganz bestimmten Beitrag. Man muss dazu sagen, dass in der Tätigkeit als Schulen, ich arbeite in der Mobbing-Intervention, Mobbing-Prävention und einigen anderen Aspekten mit Schulen, arbeite auch sonst mit Unternehmen und sowas zusammen, aber im Bildungsbereich halt da. Und einer meiner ersten Aufträge war Intervention bei einem Rassismusfall.
Bei einem
und
Intervention an einer Schule?
Genau, Intervention an einer Schule bei einem Fall von Rassismus in einer 6. Klasse.
Was bedeutet das in dem Fall Rassismus?
Das waren tatsächlich tatsächlich zwei dunkelhäutige Mädchen und es hatte sich eine Gruppe von Jungs auf eine gewisse Art und Weise verhalten, was dann als Rassismus ausgelegt wurde, interpretiert wurde und dann wurde ich als Trainer an die Schule geholt. Das war einer meiner ersten Aufträge und da waren wir mit zwei Trainern da und haben das dann in zwei Sitzungen, also zwei Tagen aufgearbeitet, geguckt, wo sind die Strukturen, wo sind die Probleme, ist es struktureller Rassismus oder ist der Rassismus ein Ausdruck von einem anderen Problem, und dann haben wir das aufgearbeitet in zwei Tagen und dann war das Thema auch durch. Also dementsprechend komme ich von einer ganz, ganz anderen Linie eigentlich.
Rassismus gegen Ausländer.
Ja, genau. Ich erinnere mich an diesen Einspieler. Einfach als kleiner Wink, dass das Wort natürlich auch sehr leichtfertig benutzt wird. Gerade auch im Hinblick darauf, dass man das auch als Waffe für sich instrumentalisieren kann. Und es gerade auch in der heutigen Zeit sehr vorschnell verwendet wird, eben weil es als politische Waffe fungiert. Hast du den Eindruck gehabt, dass das in diesem Kontext ähnlich war? Also wer hat diesen Rassismusfall angezeigt? Wer hat das überhaupt angesprochen?
Ja, das war eine witzige Geschichte, weil von da aus hat sich meine ganze berufliche Laufbahn so ein bisschen verändert.
Auch diese
Am Ende haben wir, die kamen im Anschluss danach, dazu aber nicht später. Deshalb, muss man dazu sagen, genau dazu später. Da habe ich dann am Ende ein langes Gespräch mit zwei Lehrkräften geführt und da, wir haben an den zwei Tagen haben wir ein paar Sachen rausgearbeitet und ich habe eine Arbeitsweise, wo ich sehr genau beobachte, welcher Schüler handelt wie und warum, welche Personalie steckt oder welcher Charakter steckt dahinter, warum handelt die Person so, und da kam dann am Ende raus, dass es gab ein Kind mit einer ganz schlechten Impulskontrolle und einer etwas rechtsaußen Orientierung in der Familie und die Rassismusausfälle kamen immer nach dem Englischunterricht.
Ach so.
Und ja, und ich komme aus der VWL, also ich komme eigentlich aus einem sehr starken analytischen Denken heraus und behaupte auch, das ganz gut zu können, und habe dann die Zusammenhänge beobachtet und habe dann am Ende gesagt zu der Englischlehrerin, dass die Rassismusausfälle im Zusammenhang mit ihrem Unterricht sind. Hat sie tatsächlich auch, nachdem ich es dann erklärt habe, eingesehen, weil sie hat einen extrem hohen Leistungspegel gehabt, wodurch der Schüler ohne Impulskontrolle in der Pause danach immer die Sachen nicht mehr zurückhalten konnte, die er zu Hause im Endeffekt gehört hat. Und dann hing das eng damit zusammen, weil an den Elternhaus können wir nichts ändern, aber dann hat man halt da so ein paar Sachen angepasst, dass die Regeln besser gehalten werden konnten.
Worüber reden wir hier? Bevor du weitermachst, hake nur ganz kurz ein. Reden wir darüber, dass dieser Schüler dann praktisch so eine polizeiliche Kriminalstatistik dann en Detail rausgeholt hat und halt praktisch Überproportionalitäten, also halt Überrepräsentation irgendwie rausgerechnet hat und dann gesagt hat, auf dieser Grundlage sollte man für eine restriktivere Migrationspolitik argumentieren, oder hat er gesagt, raus mit dem, als er die Kategorie.
Ja, das Erste, das sehen wir ja mittlerweile sehr häufig. Es war tatsächlich einfach nur ein Sechsklässler, der seine Klappe nicht im Griff hatte und eine vereinfachte Darstellung. Wenn man Rassismus sagt, dann kommt eher jemand. Also so einfach war es. Es war eigentlich nur ein Scheißverhalten von einem Schüler, der es nicht auf der Kette hatte. Nichts anderes.
Das ist nämlich das Ding. Also ich glaube, wahrscheinlich wirst du selbst bei den meisten Leuten, wo du sagen würdest, okay, das sind jetzt Rechtsextreme, selbst bei denen würdest du wahrscheinlich keine wirklich tief durchdachte Ideologie vermuten, aber vor allem nicht bei einem Sechsklässler. Ich wollte es nur nochmal, es war nur interessant. Jetzt hast du es dann auch nämlich auch gesagt. Also es ist auch interessanter zu kommen, wenn man dann sagt, da war ein rassistischer Vorfall an der Schule.
Genau.
Ja, ködert einen ganz gut. Gerne weiter. Du wolltest danach einen Schritt weitergehen, genau.
Genau, von da aus habe ich dann viel in der Intervention gearbeitet, an den verschiedenen, an verschiedensten Schulformen, ganz große Unterschiede zwischen Gesamtschulen, Realschulen, Gymnasien, Privatschulen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Was heißt das?
Und die Probleme verändern sich. Wir haben jetzt zum Beispiel den ganz schrecklichen Zwischenfall in Österreich gehabt, ne, in Graz mit dem Amoklauf heute war ein Gymnasium. Und an Gymnasien sind ganz andere Mobbingformen, auch aufgrund von einer verschiedenartigen Migrationsquote. Wir haben an Gesamtschulen je nach Stadtteil ganz andere Probleme als an einem Gymnasium im gleichen Alter, aber in einem besseren Stadtteil und was auch immer. Das ist katastrophal, kann man sich nicht vorstellen. Also an Gesamtschulen ist es tatsächlich so, dass je nachdem, in welchem Viertel man ist, dass da wirklich schon religiöses Mobbing an der Tagesordnung ist oder dass Widerstand gegen weibliche Lehrkräfte an der Tagesordnung Ordnung sind.
Ah,
während
und ich,
die,
nehme dann, ich nehme dann an Gymnasien dann halt religiöses Mobbing von den christlichen Schülern gegenüber dann der muslimischen Minderheit dort in der Schule.
Gibt es nicht. Habe ich noch nie von gehört. Kann ich gleich eine witzige Anekdote erzählen. An den Gymnasien ist es einfach oft Psychoterror. Also da sind einfach, die arbeiten anders, die mobben auch anders.
Intriganter.
Das ist eine ganz andere Art. Intriganter, das ist ein sehr, sehr schönes, schlaues Wort.
Ja, genau. Religiöses Mobbing eher dann an Brandpunktschulen. Und ich mutmaße jetzt an der Stelle die Religion. Es ist jetzt nicht so, als wären da halt ultraorthodoxe Juden oder ja besonders im Glauben und in der Erleuchtung gefestigte Buddhisten, die dort den deutschen Kindern zu Leibe rücken in dieser Form.
Mutmaße ich jetzt. Das hast du korrekt angemaßt. Ne? Gibt ja auch verschiedene. In Neuss war es ja auch, gab es ja schon Oberstufenschüler, die Scharia ausgerufen haben und sowas.
Hart, ja.
Ja. Genau. Und da ist tatsächlich auch bei mir in meinem politischen Denken was verändert worden, weil ich während Corona habe ich gemerkt, wie linksgrün versifft viele Schulen sind, viele Kollegien sind und vor allen Dingen, wie mit Schülern umgegangen wurden, die anders denken.
Was heißt
also,
was heißt anders denken in dem Fall?
Im Fall von Corona war es so, dass es gab, ich erinnere mich noch an eine Schule, das war nah bei Münster, da hat ein Schüler sich nicht impfen lassen damals. Und alle anderen in der Klasse waren geimpft und ich habe tatsächlich eine Abmahnung bekommen vom Schulleiter, höchstpersönlich.
Du?
Ich, ja. Weil die haben mich in der Klasse gefragt, ob ich geimpft wäre. Und dann habe ich gesagt, nein. Ich hab mich jeden Tag testen lassen und alles fein und alles gut. Und ich war da, um denen besseres Lernen beizubringen. Also komplett anderes Thema. Aber die, ne, zum Kennenlernen, die haben mich einfach gefragt. Ich habe gesagt, nö. Und dann haben die mich gefragt, ja, was würdest du denn machen, wenn ein Impfzwang kommt? Dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich auswandern. Und aufgrund meiner Aussage, dass ich gesagt habe, wenn eine Impfpflicht kommt, wandere ich aus, wurde ich am nächsten Tag von der Schulleitung abgemahnt. Und es gab Ärger für den Schüler in der Klasse, dem ich gesagt habe, lass ich nicht fertig machen, weil er gesagt hat, ich habe mich nicht impfen lassen. Ich habe zu ihm gesagt, lass ich nicht unterkriegen, er trifft deine Entscheidung, die du für richtig hältst. Ich habe nichts anderes gesagt. Und er wurde fertig gemacht von Lehrkräften. Ich habe Aussagen im Lehrerzimmer gehört, ja, steck den in den Käfig mit 100 Ungeimpften und sowas. Kannst du ja nicht ausdenken.
Von dem Personal gegenüber dem Schüler halt in seiner Abwesenheit.
Ja, genau.
Das ist, also, du merkst, würdest du sagen, da waren wir schon etwas näher an der Dehumanisierung? Das ist jetzt schon fast wieder so eine rhetorische Frage, ne?
Da hab ich gemerkt, dass einige Leute damals ganz vorne mitmarschiert wären.
Es ist, also ich glaube, der eine oder andere hätte seine helle Freude gehabt in der Zeit. Also Leute, die da in dieser Art der Rhetorik, ich habe ja auch vorhin drüber geredet, ja, also die totalitäre Tendenz als solche, die sollten wir erkennen lernen. Sie war dort zu spüren. Hat das dann beruflich dich ausscheiden lassen dort oder kamst du dann als Ungeimpfter trotzdem noch klar in dieser Position?
Ich kam noch klar, aber war natürlich gewisse Einbußen und auch Aufträge, die abgesagt wurden, aber hat mich tatsächlich in dem Punkt dann nicht interessiert, weil ich habe die Entscheidung getroffen, basierend auf Informationen und lass mich dann auch nicht einfach so unterkriegen, nur weil da irgendwelche Leute mir sagen, ich bin dumm, weil ich die Tagesschau nicht gucke und der Tagesschau nicht glaube, weil ich dann denke, weiß ich nicht. Aber da kam bei mir das Umdenken politisch. Da habe ich dann angefangen, in die Politik reinzuschauen mehr. Und dann der zweite Schritt mit dem Thema auch in die Öffentlichkeit kam tatsächlich, als ich mit Flüchtlingen gearbeitet habe.
Jetzt wird es langsam interessant. Bevor wir darauf kommen, vielleicht ganz kurz noch die Frage. Du hast Schulen in der Corona-Zeit wirklich intern miterlebt. Würdest du sagen, die Schüler haben auch angefangen, sich bereitwillig untereinander dann ähnlich zu diskriminieren, wie Medien versucht haben, uns zu diskriminieren? Also haben sie diese Rhetorik aufgegriffen oder haben Schüler am Ende dann doch noch irgendwie zusammengehalten? Und wenn es einen Unterschied zwischen den Schulformen gibt, auch da gerne mal einen Satz dazu.
Ja, wäre direkt das Erste, was ich gesagt hätte. Und zwar, es gibt massive Unterschiede zwischen den Schulformen. Und zwar ist das Denunziantentum am Gymnasium ganz weit oben geschrieben. Ja, sehr, sehr schnell passiert das da.
Ey, hätte ich die wetten müssen,
sehr,
ne? Hätte ich wetten müssen.
Ja, sehr, sehr hörig. Und eigentlich, je niedriger die Schulform ist, desto weniger hörig sind sie gegenüber dem, was ihnen da gesagt wird. Was sehr spannend war. Aber da waren dann auch die Begründungen verschieden. Also zum Beispiel am Gymnasium war es, wie gesagt, waren die sehr, sehr hörig. Und die Gruppendynamik greift da sehr, sehr stark. Aber an den niedrigeren Schulformen war es dann ganz oft, ja, ist mir jetzt einfach egal, ich mache das, damit ich keine Arbeit habe. Also die sind mitgelaufen, um einfach den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, aber die haben dann nicht gegenseitig verpetzt, sondern einfach gesagt, boah, ich habe keinen Bock.
Okay,
und haben dann einfach aus ganz anderen Gründen abgesagt, aber da gab es nicht die Moralkeule. Das war ganz spannend.
Ich habe es hier auch gerade im Hintergrund eingeblendet, einfach nur, um nochmal klarzumachen, wie geisteskrank das eigentlich war in dieser Zeit, in Bezug zum Beispiel darauf, die Schüler da rein zu nudgen, sich eben auch impfen zu lassen und halt diese, die Testo Einrichtungen mit Pooltests, wo dann halt ein Schüler, wenn er positiv ist, wird er halt vor der ganzen Klasse dann rausgerufen und die Blamage findet halt auch dann in dieser Form statt und die Schüler fangen an, untereinander zu reden und was ist wohl zu Hause los? Und all diese Sachen, das sind ja auch Umstände gewesen, die einen Gunnar Kaiser ja auch gerade in der Zeit auch mit dazu gebracht haben, diesen Beruf aufzugeben als Lehrer. Ich habe es ja einfach nur eingeblendet, ja, stand 15. Mai 24, die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland nach Alter, vor dem Hintergrund, ja, dass Kinder genauso reingenatscht worden sind, ja, dass Kinder in den Schulen weitestgehend ein leichteres Leben hatten, wenn sie geimpft waren. Das sehen wir hier vor dem Hintergrund, dass in dem Schulalter, ja, 5 bis 14, dass wir da haben wir 45. Wir haben 45 Todesfälle im Zusammenhang. Also mit und an ist ja auch nochmal zu unterscheiden. Wir alle wissen das ja, meine lieben Freunde. Da derselbe Druck, ja, und wo sind die meisten Toten gewesen? Halt ab 80 Jahre und meistens vorerkrankt. Also vor dem Hintergrund, wen es am Ende getroffen hat und auch über diese Zahlen können wir gerne nochmal reden, über mit und an. Vor dem Hintergrund war es komplett geistesgestört, dass du in den Schulen mit offenem Fenster saßt, mit extra Luftfilter eingebaut worden sind. Wir so Phänomene hatten wie die Impf-Greta, so haben wir sie damals getauft, die freiwillig an ihrem Tisch im Winter in voller Montur mit Tablet an der frischen Luft vor dem Klassenraum auf dem Schulhof saß. Auch das war, glaube ich, die erste Ketzerkirche, in der die vorkam. Also diese Phänomene haben wir gesehen. Es hat die Gesellschaft wirklich vollends durchzogen. Und was die Gesellschaft vollends verändert hat, war die Grenzöffnung 2015. Und das hat dir wahrscheinlich auch einen gewissen Zweig innerhalb deiner Tätigkeit eröffnet, über den du gerne mit mir sprechen darfst. Du hast mit Flüchtlingen gearbeitet.
Genau. Und da, man muss dazu sagen, ich war vorher vielleicht ein bisschen gutmenschentummäßig unterwegs.
Das waren wir alle sicherlich.
Auch auf ihr, genau. Und dann stehe ich dann da und denke mir so, oh ja, okay, ich helfe der Schule gerne. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mit einem Felix oft weniger Probleme habe, statistisch gesehen, als mit Mohammed.
Was heißt Probleme?
Widersprüche in Klassen, Machtkämpfe, Umgang mit Regeln und auch Umgang innerhalb von Gruppendynamik. Weil ich mache viel mit Erlebnispädagogik, um zu gucken, wie eben die Dynamiken sind, um zu gucken, welche Charaktere stecken dahinter. Und deshalb kann ich sehr schnell Charaktere innerhalb einer Klasse identifizieren als Mitläufer oder als Brandleger oder was auch immer. Ja. Und ich führe ein Stück weit Buch darüber, wer aus welcher Richtung kommt. Und es gab eine gewisse Überzufälligkeit, sagen wir es so, aus dem Nahen Osten in Bezug auf Herausforderungen in Klassendynamiken.
Du hast es auf jeden Fall so diplomatisch ausgedrückt, wie man es hätte ausdrücken können. ich glaube, damit bestätigst du wahrscheinlich viele Eindrücke in der Hinsicht, wie ist das ausgestaltet? Also was bedeutet erstmal in diesem Kontext dann Erlebnispädagogik und wie tut sich dann der problematische Felix hervor und wie tut sich in diesem Kontext der problematische Nicht-Felix hervor?
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist ein ganz, ganz riesen Kapitel. Es beginnt schon in der Art der Probleme. Also da hatte ich einen meiner größten Schlüsselmomente auf einem Spielplatz im Ghetto. So komisch das klingt, da war ich bei einer Schule und hatte mir ein Airbnb gemietet, hatte nicht drauf geachtet, wo, das war ein großer Fehler und dann war ich dann da abends auf dem Spielplatz und da hat irgendein Kind, Name weiß ich nicht, Herkunft irgendwo Nahe Osten, hat nah bei der Schaukel gebuddelt. Die Mutter wollte das nicht und dann hat die einen Brüll losgelassen, ja, der hat die Schaukel erbeben lassen.
Wow.
Und da habe ich gedacht, Moment, also das ist das Level, was die zu Hause kennenlernen und dann muss eine Lehrkraft bis zu diesem Level an Druck kommen, damit das Kind es ernst nimmt, als jetzt ist eine Warnung da. Ja, also jetzt musst du mich ernst nehmen.
Ja, das ist ja
und
so in der Kindererziehung, dass ja eigentlich du in der Kindererziehung selber schon Nein anerziehst und assoziierst damit, dass in der Regel nach Nein keine gute Zeit folgt, im Sinne von, du bekommst das jetzt halt nicht, was du möchtest. Und das wird ja eigentlich schon vorsichtig beigebracht, selbst bei ganz, ganz jungen Kindern. Ja, da hält man das Kind halt fest und sagt währenddessen Nein, wenn es irgendwas angreifen möchte. Und dann lernt es das und weint, ja, aber assoziiert dann irgendwann, okay, Nein bedeutet, hier bekomme ich dann auch negative Emotionen, negative Gefühle. Bei ihm reicht aber nicht einfach das Nein, er wird halt angeschrien.
Genau. Und das ist das, was die als normal kennengelernt haben. Und das hat meinen ganzen Blickwinkel auf Schulsystem verändert, weil das natürlich dann ganz viel mit der kulturellen Prägung der jeweiligen Kinder zu tun hat, also ganz viel mit den sozioökonomischen Faktoren, die dahinter sind. Und das ist die Kultur, die da mitkommt, die Kultur aus Syrien, aber auch die Kultur aus Indien, aber auch die Kultur aus Japan. Aber die Kulturen sind eben verschieden und auch verschieden kompatibel mit unserem Schulsystem.
Wie würdest du das Schulsystem beschreiben? Hat es sich schon auf diese Zielgruppe angepasst in diesen Brennpunktbereichen? Und wenn ja, wie hat das stattgefunden? stattgefunden, aus deiner Sicht?
Das Schulsystem ist von vorne bis hinten überfordert mit der Realität. Ja? Aus dem einfachen Grund, weil man versucht, auf das Individuum zu gucken. Und gleichzeitig ist es so, dass jedes Individuum, was nicht genug Probleme macht, fällt hinten runter. Und wenn du dann halt drei Problemkinder hast, ja, dann fallen die anderen 25, 24 Kinder halt einfach runter. Und das Lernen fällt auch hinten runter, weil so ein, zwei, drei Kinder, die katastrophal erzogen sind, alles kaputt machen können, sodass du aufgrund auch einer Lehrerausbildung, die einfach viel zu wenig Pädagogik drin hat, also sinnvolle Pädagogik drin hat, die sind komplett überfordert damit. Die können dir in der Grundschule zwar Mathe inklusive deduktiven Beweisen durchführen, aber einfache Modelle, wie man Kinder erreichen kann, wenn sie in Blockaden sind, sind dann teilweise je nach Universität nicht drin. Und dementsprechend hast du im Endeffekt hast du Lehrer mit einem Werkzeugkasten, ja, voller Schraubenzieher und Nägel vor denen, ja, aber die haben eigentlich die Aufgabe, wie sollst du feilen? Eine Feile haben sie aber nicht. Ja, also die sind komplett überfordert, ja, und gleichzeitig sind sie aber auch in der Sackgasse in großen Teilen. Du darfst nicht das sagen, was viele denken, weil du halt innerhalb vom Kollegium, wir hatten gerade eben kurz über Gymnasien gesprochen,
ja,
ein ähnliches Denunziantentum hast oder moralische Keule, wie man es teilweise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht, ja, oder wie man es eben auch während Corona an Schulen gesehen hat. Es ist genau die gleiche Dynamik. Also die den Mund aufmachen, ja, die kriegen relativ schnell auf den Deckel und das darfst du nicht sagen. Ja, und da wird dann ganz viel eigentlich der Täter zum Opfer gemacht.
Würdest du sagen, dass eine gewisse Gewaltaffinität auch in der Erziehung zu vermuten ist, wenn es um die Konflikte geht, die Konfliktlinien, die sich dann auch eventuell daran angestoßen, auch auftun könnten zwischen den deutschen Schülern und den Schülern mit Migrationshintergrund und da gerade der aus dem muslimischen Sprachraum. Glaubst du, dass Gewalt in der Erziehung dort einen anderen Stellenwert hat als unter den deutschen Schülern? Hast du da was mitbekommen? Oder kann man da überhaupt eine Aussage treffen, die seriös ist zu diesem Thema?
Man kann in der Erziehung kann man andere Sachen rückschließen. Also das kann ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, wenn ich nicht vergesse, ein wichtiger Punkt, der eng mit Erziehung zusammenhängt, ist die Art und Weise, wie Konflikte geklärt werden. Also kläre ich Konflikte argumentativ oder kläre ich sie gewalttätig? Und es hat gerade jemand in den Chat geschrieben, ja, erst schlagen, dann fragen. Das ist tatsächlich das, was man dann teilweise so sieht und wie die dann geprägt sind. Und wenn natürlich die eine Kultur geprägt ist mit du fragst nach oder du argumentierst und dann guckt man am Ende zivilisiert, wer hat gewonnen oder man geht auch mit verschiedenen Meinungen auseinander, trifft auf eine Kultur mit ich boxe dich, wenn mir deine Meinung nicht gefällt, dann ist das schwierig, dann argumentativ mit den anderen Leuten zu sprechen. Und das sieht man auch mittlerweile auf den Schulhöfen. Also wenn man ehrlich zu sich selbst ist und ehrlich an Schulen arbeitet, dann sind viele Schulen, gerade im städtischen Bereich, absolut überfordert. Und gleichzeitig, jetzt sind wir beim Thema Erziehung, kommt oft aus dem Elternhaus keine Einsicht und keine Unterstützung. Ob die zu Hause ihre Kinder hauen oder nicht, das ist alles Spekulation. Aber was man halt merkt, ist, dass zum Beispiel so einfache Punkte wie, weiß ich nicht, dein Kind ist vom IQ her zwischen Toast und Spargel, ja, und du willst es nicht diagnostizieren lassen aufgrund von der Familienehre, ist das schwierig. Weil dann hast du halt ein Kind, das nicht diagnostiziert ist mit einem niedrigen IQ, in dieser Klasse drin, kannst es aber nicht unterrichten, aber kannst es auch nicht diagnostizieren. Also hast du ein Inklusionskind de facto mehr in der Klasse, weshalb die Inklusion scheitert.
Ist das nicht irgendwie grausam?
Mir tun die Lehrer teilweise leid, auch wenn ich in vielen Punkten sagen muss, wie gewählt, so geliefert.
Ja.
Aber es ist grausam. Also ich meine, der einzige Grund, warum ich noch an Schulen arbeite, ist aufgrund meiner Liebe zu Schülern und weil ich weiß, dass ein Tag, auch wenn das komisch klingt, ein Tag für den Einzelnen sehr, sehr viel verändern kann, weil ich schon Leute aus dem Klassensystem ins Privatmentoring geholt habe und dann einfach begleitet habe, ne, dass sie dann ihren Abschluss nachgeholt haben und vieles, vieles andere. Aber ohne die Schüler wäre das ein Punkt, wo ich sagen würde, lass die mit ihrem Problem alleine, haben sie selbst zu verschulden.
Glaubst du, du kämpfst dagegen auch Lehrer mit der Arbeit?
Nein. Also ich glaube gegen viele, aber die Windmühlen sind ja subventioniert, ne, wie unsere auch.
Und, das stimmt.
Ich merke, dass immer mehr tatsächlich ins Umdenken kommen, ne, und ich habe immer mehr Lehrkräfte, mit denen ich sehr oft in Dialog gehe und wo ich einfach drüber spreche, ne, zum Thema kulturelle Differenzen und zu seinen eigenen Werten stehen und auch nicht nachgeben und auch diese Täter-Opfer-Umkehr aufhören. Also ich kenne mittlerweile wirklich Lehrer, die sehr, sehr stark sind in ihrer Position, auch den Mund aufmachen, auch gegenüber muslimischen Vätern zum Beispiel den Mund aufmachen, da kann ich dir Geschichten erzählen, da zieht es dir die Schuhe aus.
Erzähl mal eine.
Okay.
Ich habe gerade keine Schuhe an, aber versuch's.
Ich nehme eine von einer Lehrkraft, die mich total begeistert hat. Ganz, ganz tolle Lehrkraft. Die habe ich auch beruflich ein Stück weit begleitet in Bezug auf die Erziehung ihrer eigenen Kinder, weil die da auch Herausforderungen hatte. Und da helfe ich halt im therapeutischen Kontext ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann mit ihrer Klasse gearbeitet und dann hat die mir hinterher erzählt, dass sie einen Dialog mit einem muslimischen Vater hatte, der war beim Elternsprechtag und der hat ihr versucht, Druck zu machen. Und warum hat er versucht, Druck zu machen? Weil ein Bild von seiner Tochter im Klassenraum hing, wo sie noch kein Kopftuch getragen hatte. Und das wäre entehrend für sie. Und dann hat sie gesagt, nein, ich lebe in diesem Land, ich lebe in Deutschland. In Deutschland darf man sich so zeigen. Und dementsprechend werde ich dieses Bild aufgehängt lassen. Und hat auch ganz klar gesagt, ich werde auch nicht den Adventskalender aus Rücksicht auf deine Kultur wegtun, weil das ist mein Klassenraum, das ist mein Land und ich stehe zu meinen Werten und meinen Kulturen. Und das gab natürlich Widerstand, aber,
kann ich mir vorstellen.
Aber sie hat es durchgezogen und hat auch Rückhalt bekommen. Das ist der wichtigste Punkt. Bekommst du Rückhalt von der Schulleitung oder nicht? Weil wenn kein Rückhalt da ist, dann wird es richtig unbequem.
Ist den Lehrern klar, dass ein Großteil ihrer Probleme in diesem schulischen Kontext, gerade an Schulformen niedriger als dem Gymnasium, mit Zuwanderung zu tun haben? Ist denen das klar? Also explizit reden die darüber?
Das sind zwei Sachen. Du sagst, ist ihnen das klar und reden sie darüber?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen, das stimmt, ja.
Ich glaube, es ist ihnen klar, aber sie reden nicht darüber, weil das Thema eigentlich tabuisiert ist. Das Thema ist komplett tabuisiert, dass man wirklich mal sagen kann, okay, vielleicht ist das einfach ein Problem, dass man eine Klasse hat mit 95 Migration Hintergrund. Und aber da darf dann nicht drüber, das darf man dann nicht drüber sprechen, weil es dann zu viel Widerstand gibt. Aber ich kenne mittlerweile, wie gesagt, auch Leute, die dann halt immer sehr genau aufpassen, die dann aufpassen, ach, bei wem sage ich was, aber es kommen schon einige ins Nachdenken und fangen dann auch darüber zu sprechen. Ich kenne auch Lehrer, die mich gucken zum Beispiel und mir das auch rückgemeldet haben, dass das, was ich sage, keine blinde Rechtsaußenillusion ist, sondern die Realität. Aber die bleiben natürlich ja hinterm Berg, weil sie ganz genau wissen, wenn ich das jetzt sage, dann gibt es ganz großen Ärger. Ganz großen Ärger.
Ja, manche Leute würden sagen, die Realität ist vielleicht eine bösartige Rechtsaußenillusion, aber wir müssen die Realität, naja, manche Leute formen sich die Realität dann so, wie es halt nun mal ist. Die Realität wird wahrscheinlich in großen Teilen rechter sein. Die Arbeit mit Flüchtlingen hast du ja vorhin angesprochen. Diese Situation, wie passiert das auf den Schulen? Hast du dann pro Klasse einen gewissen Anteil an minderjährigen Unbegleiteten, die dann auch neben den Inklusionsschülern, die man ja sowieso schon im Projekt die Inklusion in die Klasse reingetan hat, dort auch sind oder haben die dann noch eine eigene Klasse, mit der du dann arbeitest?
Okay, im Nachgang macht es mich noch wütender, wenn ich ehrlich bin, weil die hatten dann eine kleine Gruppe, also die hatten das Privileg, eine Lehrkraft im Endeffekt für 6 Stunden am Stück für 9 Leute zu binden, ja, was ein Riesenprivileg ist, was ich mir wünschen würde für deutsche Kinder mit Dyskalkulie oder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche oder was auch immer, gibt's nicht, ja, aber das ist eine andere Sache, da brauche ich mich nicht drüber aufzuregen, ist halt jetzt so.
Ein Lehrer, 6 Flüchtlinge, das war das Verhältnis?
9. Ja, ich hatte 9.
Aber das ist, also ich bin zu Zeiten zur Schule gegangen, da war das Schüler-Lehrer-Verhältnis auch noch 1 zu 25 oder so. Ja, also das ist nochmal eine ganz besondere Art der individuellen
Förderung. Heute ist er teilweise noch schlechter, teilweise 1 zu 28 und sowas, aber es ist tatsächlich, also je nachdem wo, muss man auch dazu sagen, aber die haben dann über gesonderte Fördergelder besondere Seminare bekommen. Ja, und dann kam ich dann dahin. Die Schule hat übrigens die Zusammenarbeit mit mir gekündigt, nachdem sie gemerkt hat, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Da kann ich aber auch gleich noch was zu sagen.
Oh ja, schau ich mal.
Und dann habe ich mit denen, super, kann ich mich dran erinnern. Der Tag ging ganz normal los. Es war, weiß ich nicht, ich glaube 7.50 Uhr war ich dann da. Ganz normal. Ich habe mit der Schule schon seit 3 Jahren gearbeitet. Ganz, ganz tolle Schule, ganz, ganz liebenswerte Menschen. Und dann habe ich dann da die Liste bekommen, bin in diesen Klassenraum gegangen. Und dann waren da 2 syrische Mädels, 3 aus der Ukraine, dann 1 Italiener, der ist kein Flüchtling, aber der war dann halt da mit dabei, weil er kein Deutsch sprechen konnte. Das war ganz hilfreich. Auch für ihn, weil es halt viel um nonverbale Kommunikation ging und Teamarbeit im nonverbalen Bereich und eine Inderin. Ja, dann steht man dann da und hat erstmal eine kleine Gruppe. Es kommen später noch Leute hinzu. Zu dem Zeitpunkt war die Gruppe super entspannt. Ja. Es war zwar ein Ukrainer, hatte keinen Bock, weil er gesagt hat, ich hau bald wieder ab, sobald Frieden ist. Ja, aber ansonsten haben die sich benommen. Der Italiener hat sich benommen, die 2 Ukrainer. Der eine hat zwar keine Lust, aber er hat sich benommen. Ja. Auch die 2 syrischen Mädels haben sich benommen. Und die Inderin muss ich positiv hervorheben. Das war ganz beeindruckend, auch wie schnell sie lernen wollte und so weiter. Und dann kam ein Punkt, da hat sich mein ganzes Denken verändert. Da kamen dann die 3 syrischen Jungs dazu.
Okay.
Ja? Und die kamen zu spät, weil sie haben ihre eigene Welt und sie machen eigentlich, was sie wollen. Und dann hat sich das Mehrheitsverhältnis in der Klasse, auch in dem kleinen Klassenraum, gedreht. Ja, das heißt, ab dem Moment war noch eine Inderin da, da waren drei Ukrainer und ein Italiener. Das heißt, es war 5-5 im Endeffekt, ne? Aber die fünf haben ja die gleiche Sprache gesprochen, die anderen waren ja im Endeffekt Einzelgruppen. Und ab dem Moment wurde absolut desaströs gearbeitet. Ich habe gerade schon gelesen im Stream die kleinen Paschas. Die haben sich daneben benommen auf eine Art und Weise. Die haben dann die Mädels mit reingezogen, haben nur noch ihre Sprache gesprochen. Mhm. Ja, und ich übertreibe es jetzt ein bisschen, weil ich habe zum Glück, ich habe einen Bart, ich bin ein Kerl, das hilft. Ja, aber direkt Machtkämpfe ausprobiert, direkt Probleme gemacht.
Wie sieht so ein Machtkampf aus?
Also die gucken, wo ist die Grenze? Ab wann gibt es eine Konsequenz? Wie ernst meint der Konsequenzen? Wie weit geht der? Kann er sich überhaupt durchsetzen? Und so weiter und so fort.
Heißt das dann nicht in deinem Falle, dass du dann am Ende einfach sagst, du gehst jetzt zum Schuldirektor und das... Also, legen die sich dann mit dir an oder wie geschieht das? Dieses Kräftemessen zwischen einem syrischen Flüchtlingsjungen und Andi in Deutschland?
Also ich habe tatsächlich den Vorteil, dass ich 1,85 bin und 100 Kilo wiege, ne? Und nicht nur fett. Das heißt, es gibt schon mal eine gewisse Grundpräsenz, sage ich mal. Aber die hat halt nicht jeder. Das ist einfach so. Mhm. Und dann gibt es dann durchaus auch mit dem Machtkampf, mit den Augen erstmal, oder er versucht eben auszuprobieren, wie kann ich die anderen mitreißen, also einfach normale gruppendynamische Effekte. Aha. Und dann wird geguckt, wie reagiere ich darauf, zum Beispiel, dass sie ihre Sprache sprechen, und ich habe relativ einfach gesagt, relativ einfach, wenn du dich benimmst, da hast du zwei Möglichkeiten, du gehst zur Person XY, das ist eine Person, mit der wollen die nichts zu tun haben, da wollen die keinen Ärger haben, oder du gehst in normalen Unterricht, und dann war das Ding auch relativ schnell gefrühstückt, aber ich weiß halt aus dem Zusammenhang mit den anderen Lehrkräften, wenn du dann halt zum Beispiel eine 1,70 große Blondine bist an der Schule, sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Weil du bist eine Frau, dann ist die kulturelle Prägung halt eine andere, dann bist du weniger wert oder dein Wort hat weniger Wert, und dann kannst du dich gar nicht durchsetzen, weil du einfach die Grundvoraussetzung nicht hast, oder es ist viel schwieriger. Du musst einen viel höheren Grunddruck aufbringen, damit die überhaupt anfangen zuzuhören. Ne? Und das war dann es war erst ab dem Moment, wo sie in der Überzahl waren. Vorher war alles tutti, alles entspannt, auch mit den zwei Mädels war alles entspannt. Drei Jungs kamen rein, Überzahl kam, sie haben sie mit reingezogen, bodenloses Verhalten.
Und keine Chance, ne? Also ich habe es ja selber schon kennengelernt. Also ich meine, du hast da einen gewissen Ausbildungshintergrund, was das angeht. Ich habe Lehrkräfte miterlebt. Also alle wissen, ich habe Lehramt studiert, ja. Ich habe es nicht abgeschlossen. Ihr könnt euch vorstellen, es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, weil spätestens jetzt wäre ich den Job auch los. davon gehe ich mal schwer aus. Und ich habe natürlich schulische Kontexte miterlebt, innerhalb dieses Studiums auch. Und ich kann euch sagen, ich habe Sachen gesehen mit Lehrern, Junge, aber auch egal wie alt, auch Lehrerinnen mit halt drei Schülern, bei denen du weißt, die sind verhaltensauffällig. Und das hat dann bedeutet, der eine sitzt dann halt vorne am Waschbecken, den hat man halt schon weggesetzt, ne, von dem Rest der Klasse, damit er sich und andere nicht ablenkt. Dann geht er halt mit der Hand ans Waschbecken und er fängt halt einfach an, so die Seife so. Dann nimmt er so die Seife, reibt sich, und dann fängt er halt an, sich komplett mit der Seife einzureiben. Während des Unterrichts, weißt du? Und er sitzt da halt an dem Tisch, ne? Und er reibt sich halt mit der Seife ein. Und du siehst halt, das war sogar ein Lehrer, glaube ich. Der Mathelehrer hat es dann auch einfach ignoriert. Er hat es einfach komplett resigniert. Der hat ihn sich da mit Seife einreiben lassen. Soll er sich einreiben? Ich weiß auch noch, das war die Zeit dabei. Das war die Zeit da. Ja, Wigger, also ich kann da einiges erzählen. Also ich habe verhaltensauffällige Schüler sind so ein Thema, was mich immer bewegt hat, weil was die meisten Lehramtsstudenten bewegt hat, weil die alle sich gedacht haben, ey, ich bin in meinem Fach gut, ich werde das didaktisch aufbereiten können und dann auch einen halbwegs passablen Unterricht machen können. Wie gehe ich um mit verhaltensauffälligen Schülern, die das torpedieren wollen? Das ist das Einzige, was meinen Plan noch kaputt machen kann, denken sich viele Lehramtsstudenten. Und du wirst nicht vorbereitet, Digga. Keiner bereitet dich auf das vor, was du da teilweise zu sehen bekommst. Die Klassenbücher, die haben sich teilweise gelesen wie so Slapstick-Humor-Comic-Sachen, weißt du? Also irgendwie, dann steht da drin halt, Jeremy Pascal wirft den Tisch auf Eugen, ja? Und ich hab Stunden miterlebt, da bringen Lehrer, den erzähle ich vielleicht noch, ich habe eine Stunde erlebt, da bringt ein Lehrer einen Kuchen mit, weil er Geburtstag hat, ja? Und dieser Lehrer Lehrer hat es gut gemeint, ja? Also er wusste, okay, Problemklasse hier, drei besonders intensive, der Rest übrigens herzensgut und herzenslieb. Also wenn diese Schüler nicht da waren.
Das ist das, was ich am schlimmsten finde.
Ja.
Dass bei 26 Schülern und zwei sich daneben benehmen, leiden 24.
Es ist wirklich so. Also sie machen ziemlich, ziemlich viel kaputt. Und der Lehrer bringt diesen Kuchen mit. Und auch dort wurden dann halt die Spezialisten, die saßen halt direkt am Pult. So, man hat sie schon vom Rest der Klasse sowieso separiert gehabt. Und der Lehrer steht an der Tafel und wollte dann irgendwie das schön, also ich meine, da geht ja dem einen oder anderen Fachleiter, wenn er dann so eine Prüfungsstunde sich anschaut, wahrscheinlich einer bei ab, weil er wollte dann didaktisch den Geburtstag seines Sohnes oder seiner Tochter, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Kind bekommen, den wollte er didaktisch in den Matheunterricht einarbeiten, indem er die Schüler eine Rechenaufgabe hat lösen lassen wollen, wo das Geburtsdatum rauskommt und zu dem Anlass, wo dann der Schüler das Ergebnis sagt, wollte er dann sagen, genau, und deswegen habe ich jetzt einen Kuchen dabei, bla bla bla. Und er hat sich so viel Mühe gegeben, so richtig in seinen pädagogischen Elfenbeinturm halt ganz tief in die Schatztruhe gegriffen, um das so schön zu machen für die. Und währenddessen hatte halt der in der ersten Reihe bereits das Kuchenmesser in der Hand. Und Leute, was ich erlebt habe. Und dann hatte, das war auch schon so ein bisschen so eine Blackpill fürs Lehramtsstudium, ehrlich gesagt. Dann hat er halt schon so mit dem Messer so und er hat halt nicht gedroht, aber er hat schon so mit dem Messer vor ihm so gespielt und so auf ihn gerichtet, ne? Und hat dann gesagt, na, haben Sie denn eigentlich noch wirklich Geschlechtsverkehr mit Ihrer Frau zu Hause, hä? Und auf diesem Level, Digga, die Situation hat sich aufgelöst, indem er gesagt hat, du leg das Messer jetzt hin. Er hat es dann hingelegt und ganz schnell weggenommen und es ist zum Glück nicht so weit eskaliert, sage ich jetzt mal, ne? Aber das war eine Situation, nie im Traum. Ich hab Scheiße gebaut in der Schule. Nicht zu wenig. Ich kann euch viele Geschichten erzählen. Aber ich... Das ist ein Level. Das ist ein Level. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und es waren übrigens alles deutsche Jungs. Ja, das waren deutsche Kids. Und es war aber trotzdem so, allein die Verhaltensauffälligkeit hat diese Lehrer maßlos überfordert. Weswegen ich Inklusion eben für so gescheitert halte. Und ich der Meinung bin, diese Schüler, die hätten wirklich sonderpädagogische Betreuung gebraucht in einer Förderschule. Das war nicht möglich mit denen. Entschuldige. Flüchtlinge. Diese Dynamik wurde umgeworfen in dieser Klasse. Man unterhielt sich auf seiner eigenen Sprache.
Ich muss noch auf deinen Seifendude eingehen.
Achso, der Seifendude. Ja, ja.
weil ich hatte das tatsächlich auch mal. Nicht mit einem deutschen Schüler, aber in einer Inklusionsklasse. Da ist einfach einer mitten im Unterricht. Und das habe ich halt normalerweise nicht. Ich habe normalerweise die Klassen nach den ersten zwei Stunden ist die Beziehungsebene so weit in Ordnung, dass es funktioniert. Ne? So ein Großteil. Und tatsächlich ist da auch jemand mitten im Unterricht einfach aufgestanden und hat sich die Hände gewaschen. Und ich habe den angeguckt. Ne? Und der ist einer von diesen Fällen zwischen Toast und Spargel. Mhm. Und ich hab den dann angeguckt und hab dann beobachtet und dann hat der überlegt, ob ich irgendwas sage. Mhm. Und ich habe den zurückgehen lassen und dann habe ich mich hingestellt vorne und habe gefragt, was er sich denn dabei gedacht hat. So, und dann habe ich ihn im Endeffekt so lange mit der Frage konfrontiert, der war komplett überfordert. Ich habe ihn einfach nur gefragt, warum machst du das? Mehrfach. Die ganze Zeit, und das war für den dermaßen überfordernd und das war auch peinlich, weil er halt da saß und die ganzen anderen fanden sein Verhalten super kacke, auch weil die mich mochten. Ja, und der benimmt sich dann so. Und das war für ihn natürlich hochpeinlich, weil er sich selbst immer als Alpha der Klasse gesehen hat und hatte keine Antwort auf irgendwas. Ich habe durchgehend die gleiche Frage, warum machst du das? Erklär's mir doch. Du bist ja nicht dumm, erklär mir, warum du das machst. Ja, und immer, keine Ahnung. Und es ist halt, es war ein riesiger psychologischer Druck für ihn, aber danach war auch der Tag Ruhe. Ne? Also das war natürlich eine höchste Demütigung, ohne dass ich was gemacht habe. Er hat sich selbst gedemütigt, weil er offenbart hat, wie gesagt, in welchem Bereich er unterwegs ist intellektuell. Mhm. Aber das war schon sehr, sehr peinlich. Nicht, aber gleichzeitig ist es auch so, du musst halt den Mut haben, das zu machen, ne? Und du musst auch den Mut haben zu sagen, okay, ich weiß, was ich mache, ich weiß, warum ich das mache, und dann war auch hinterher, war dann wie gesagt auch Schicht im Schacht, aber ja, es ist leider erschrocken häufig, erschreckend häufig, wie das Aufstehen und zum Waschbecken einfach toleriert wird, aber ich glaube auch, dass viele Lehrer Angst haben, was zu sagen, weil viele Eltern auch kommen und dann mit der Rassismusschiene kommen, kann ich auch noch Geschichten zu erzählen, wo Lehrer angezeigt wurden, mit Lügen bis vor Gericht gezogen sind von einer Familie, ich meine, es wären auch Muslime gewesen, die kamen aber mit der Rassismuskeule, die sind bis vors Gericht gezogen, haben dann da gegen die Lehrerin verloren, die hat gar keinen Anwalt genommen, die hat gesagt, ich habe nichts falsch gemacht.
Was war der Rassismus aber in dem Fall?
Das war kein Rassismus, also es war einfach nur, ich habe dich kritisiert, weil du dich falsch verhalten
hast. Ah, also es war halt mal wieder Kategorie
Rassismus gegen Ausländer.
Ja, also für die Leute, genau, die sich vielleicht über diesen Clip sonst zu Unrecht echauffieren, dieser Mann erzählt erzählt uns in dem Video, dass er Hausverbot im Jobcenter hat und die da alle deswegen Rassisten seien und er hier mit seinem Kind mit dem öffentlichen Nahverkehr und das Kind ist krank und er wollte doch seine Kohle und jetzt hat er nur einen 50-Euro-Gutschein und es wäre halt Rassismus gegen Ausländer. Das ist halt die Geschichte davor. Du merkst also eigentlich auch ein Offenbarungseid für die, wie soll ich sagen, auch die Art und Weise, wie diese Ideologie auch ausgestaltet ist, mit der wir es zu tun haben. Ja, also auch die verstehen, so läuft der Hase. Also wenn ich sage Rassismus, dann habe ich einen Meinungsverstärker. Und das verstehen die halt alle. Das verstehen die alle. Ja. Man kann auch Kinder mal fragen, warum machen sie das? Also jetzt, richtig. Du hast ihn gefragt, warum macht er das mit dem Einseifen? Und so wie das ist ja auch das Wunderbare in der Arbeit mit Schülern. Diese jungen Menschen, die haben alle noch etwas Kindliches, je nach Klasse. Aber bei jedem heranwachsenden Kind sind dann auch diese Momente, wo die halt auf einmal komplett ehrlich und erwachsen sind. So kurze Momente. Und ich habe dann nämlich einen der verhaltensauffälligen Schüler auch mal gefragt. Das war übrigens nach einer Stunde, wo eine der Lehrerinnen in einer Art und Weise angekleidet war, dass man hinten halt einfach eine Schleife öffnen konnte an ihrem Kleid. Mhm. Das haben Schüler gemacht während der Stunde.
Du auch?
Ich nicht. Nein, ich war ja, ich war dort praktisch als jemand, der hinten im Unterricht dann mit dabei sitzt. So, ne? Und nach dieser Stunde, also der hat dann versucht, ihr Kleid halt von hinten aufzumachen. Das ist auch in Teilen gelungen. Und dann ist sie halt sichtlich angespannt und auch teilweise aufgelöst gewesen. Und ich bin dann mit ihm halt den Raum verlassen. Und wir saßen dann da in so einem separaten Raum. Und ich habe halt gesagt, sag mal, warum machst du das? Dann hat er gesagt, weil meine Eltern geschieden sind und meine Schwester im Nebenzimmer von meinem Kinderzimmer halt die ganze Zeit Dann habe ich mir gedacht, Alter, wo kam das jetzt her? Ja. Wo kam das jetzt her? Also so ein komplett heller Moment, wo er halt einfach dir so eine richtig traurige Lebensrealität schildert, die wo du hier denkst, Alter, in dem Alter, da habe ich so etwas noch nicht mal überhaupt miterlebt. Ja, also ich hatte noch kein Konzept davon und das war halt, ich glaube, ein Sechsklässler oder so. Und er hat halt einfach gesagt, ja, weil meine Eltern geschieden sind und weil im Nebenzimmer meine Schwester halt durchgebumst wird. Das war das, was er gesagt hat. Und von wechselnden Männern. Also das ist halt, das macht was mit Kindern, ja, möchte ich damit einfach sagen. Und im Negativen. Du wolltest mir noch sagen, dass diese YouTube-Arbeit hier ihren Tribut verlangt hat. Das hatte ich mir an der Stelle noch aufgeschrieben. Du wurdest gekündigt.
Und das hing, ich hab ja verschiedene Auftraggeber, weil ich ja als Selbstständiger unterwegs bin.
Ja.
Und die Klasse, von der ich eben erzählt habe, mit der, wo dann die drei syrischen Jungs später kamen, das war ein Tag, der ist am Ende sehr gut gelaufen und ich habe auch noch mit der didaktischen Leitung Rückmeldung gehalten und die waren richtig froh und meinten tolles Feedback von den Schülern. Und dass sie super happy darüber waren, dass ich da war. Und also der Tag war ein voller Erfolg. Ne? Und ich habe da ja wirklich mit Kindern gearbeitet, die kaum Deutsch sprechen konnten. Und es war dann tatsächlich so, dass ich also wirklich Lobeshymnen von der Schule bekommen habe. Für die tolle Arbeit. Und hat mir auch schon nächste Termine ausgemacht. Also nur um den um das Auftragsvolumen so ein bisschen kennenzulernen. Das ist eine Schule, von der hatte ich im höheren vierstelligen Bereich bis in den unteren fünfstelligen Bereich Aufträge.
Wow.
Jährlich, also auf 2 Jahre. Also war schon ein sehr, sehr großer Auftraggeber. Und die waren durchgehend sehr, sehr zufrieden. Und haben sogar gesagt, wir wünschen uns, du wärst unsere DATS-Lehrerin, also die für den Deutschförder wäre mehr wie du. Von dem Umgang mit den Schülern, von dem Umgang mit den Kindern, weil das so gut funktioniert hat und so gut auf der Beziehungsebene war.
Hört man gern.
Ja, klar hört man das gerne. Dann aber, wenn du dann 6 Wochen später gesagt bekommst, hier ist der Clip von dir und ich, ja. Der Clip war folgender. Ich habe den Clip nicht mehr leider, aber ich weiß noch, was ich gesagt habe. Ich hatte einen Clip von der vom Strand in Spanien, wo Flüchtlinge ankommen, in Anführungsstrichen. Und hatte dann dazu kommentiert, dass ich es herausfordernd finde, das als Flüchtlingskrise zu betiteln, weil es für mich eher nach einer Invasion aussieht, weil es nur junge, kampffähige Männer sind. Und das war für mich die Beschreibung der Situation, weil ich mit Flüchtlingen Kinder und Frauen verbinde.
Ja, und Leute, die halt von einer unmittelbaren Gefahr fliehen und nicht über 4000 Kilometer hinweg. Und das hast du in diesem Clip gesagt. Also du hast deine Meinung zur Flüchtlingsthematik gesagt anhand dieses Beispiels.
Richtig. Und dieser Clip, es war ein Short, der ist dann an der Schule rumgegangen.
An der Schule.
Weil ich an der Schule, also gerade bei den Schülern, einen Top-Ruf hatte, weil ich wurde auf der Schule mit Handschlag begrüßt und die Leute haben alle Halle gesagt, immer wenn ich da war, schon morgens, die Leute kamen zu mir, die Schüler. Und ich hatte eine sehr gute Beziehung zu den Schülern. Das waren auch ganz, ganz tolle Individuen. Ändert nichts daran, dass es halt oft herausfordernd war. Aber dann ging es rum und dann haben gesagt, nee, wir können es nicht verantworten, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du das gesagt hast. Und haben dann die Zusammenarbeit sofort beendet. Trotz noch 3 oder 4 ausstehende Aufträge war ich dann auch fein mit, weil ich gedacht habe, okay, wenn das euer größtes Problem ist, ich denke mir halt, okay, es ist eine Sekundarschule, es ist im Brennpunkt, die haben riesengroße Probleme, die werden in Zukunft noch viel größere Probleme haben und sie sagen selbst halt, dass es sehr schwer ist, Leute in dem Bereich zu finden, die vernünftig arbeiten.
Es ist also so grausam, ne? Sie tun sich dann halt auch noch selbst keinen Gefallen dabei, aber sie waren halt ideologisch sauber, ne? Das ist halt
richtig.
Das, was mit den Kindern passiert, ist auf eine Art und Weise grausam, weil deutsche Kinder eben explizit eben dazu erzogen werden, sich nicht körperlich zu wehren, weil unsere Eltern selber uns auch noch für eine Gesellschaft erzogen haben, in der die körperliche Auseinandersetzung, wenn überhaupt, das die Ultima Ratio darstellt und vor allem nicht im zivilen Zusammensein mit Kollegen oder dann der Prototyp für Kollegen, Schüler, dass diese Art der Auseinandersetzung noch nicht mal als Ultima Ratio anzusehen ist, weil dann fliegst du halt von der Schule, das willst du auch nicht. Und dann hast du auf der anderen Seite eine Schüler mit einer ganz anderen Sozialisation und gleichzeitig die deutschen Schüler, die ganz gegenteilig dazu erzogen worden sind, ihre Probleme eher mit Worten zu lösen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es wirklich, also ist für mich grausam das Wort, was mir da in den Sinn kommt an der Stelle. Und dann verlieren sie halt darüber noch jemanden, der da zumindest versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, wie du dann in dem Fall. Sag mal, wie ist denn das dann überhaupt mit religiösem Mobbing? Also wenn du an eine Schule gehst und du hast einen Fall von religiösem Mobbing in dieser Klasse, wie erklärst du dann den 80%, die in der Religion sind, die dieses Mobbing dann auf die Minderheit in dieser Klasse ausübt? Wie erklärst du denen, ist jetzt nicht okay, was ihr da macht?
Lehne ich ab. Also ich...
Ach so.
Es ist knallhart. Ich habe schon Auftragsanfragen bekommen zu interkulturellem Dialog. Dann habe ich nachgefragt, was damit gemeint ist. Dann haben die gesagt, ja, hier haben Muslime an der Schule angefangen, Gebetsraum zu fordern. Und da habe ich gesagt, ja, ist euer Problem, war ich nicht.
Okay.
Also da kenne ich nichts. Also, ja. Es ist ein Punkt von, inwiefern verrate ich mich selbst. Weil ich bin selbst jemand, der auch öffentlich glaubt. Ich habe auch einen christlichen YouTube-Kanal und sowas alles. Und wenn ich jetzt da stehen würde und dann den Kindern sagen müsste, ihr müsst das alles respektieren, was sie da mit euch machen, da würde ich mich selbst total verraten. Da sage ich, nee, passiert nicht. Also könnt ihr mich komplett kreuzweisen. Das habe ich auch schon einer Lehrerin gesagt, die hatte dann in Bezug auf einen Schüler gefragt, ja, was mache ich mit dem? Habe ich gefragt, wie ist denn sein familiärer Hintergrund? Ja, die haben einen sehr islamisch geprägten Hintergrund, sehr strenge sehr strenge muslimische Eltern. Und habe ich gesagt, ja, können sie nichts machen. Dann war das Gespräch für mich beendet, weil ich gesagt habe, so, was soll ich machen? Soll ich da sagen, sie müssen mit dem Elternhaus sprechen und was auch immer? Sie könnte es vielleicht melden, aber mehr kann sie auch nicht machen. Und dementsprechend in dem Bereich sage ich einfach, euer Problem. Also sage ich auch ganz ehrlich, da sage ich einfach, gibt Sachen, die mache ich auch gerne. Und ich habe schon ganz schwierige Aufträge angenommen, das mache ich auch super gerne, weil ich es herausfordernd finde. Und ich mag Herausforderungen einfach, aber es gibt Sachen, die finde ich ekelhaft und widerwärtig im Grundaspekt. Und da will ich keinen Anteil dran haben. Und dementsprechend, ich will keinen Anteil dran haben, indem ich ein Problem kleinrede, von dem ich weiß, wie groß es ist.
Ja,
und deshalb lehne ich in dem Bereich alle Aufträge ab und hätte auch keinen Stress damit, einen Auftrag mittendrin abzubrechen, einfach weil das meinem Grundsatz widerspricht.
Also an der Stelle aufgrund deiner religiösen Prägung an der Stelle oder weil du auch, was ist die Motivation dafür? Also bist du der Meinung, es bringt halt nichts oder ist da auch für dich dann dein eigener Glaubensaspekt Sorge tragen für diese Entscheidung?
Also ich habe in Bezug auf Schule, ist es relativ einfach, mein Glaube hat in der Schule nichts zu suchen. Ich habe religiös neutral zu sein, fertig, Feierabend, da gibt es nichts. Das ist meine Verpflichtung. Und egal wie ich darf dazu stehen, aber ich darf da niemanden reinziehen oder meine Entscheidung darauf basieren oder sonstiges. Also das darf keinen negativen Einfluss haben. Aber es ist ein Punkt, wo ich sage, aufgrund von meiner Prägung, auch gerade in meinem Glauben, weiß ich, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Wenn du einen starken Glaubenselternhaus hast, wenn dann jemand kommt und dir sagt, du musst jetzt anders handeln. Weil da machst du dir Tore auf, da hast du hinterher keinen Spaß mehr mit. In Bezug auf was von den Eltern kommt, in Bezug auf was von den Schulen kommt, eben weil Schulen nicht dahinter stehen, wenn du zum Beispiel den Islam kritisierst.
Wie sieht die Islamkritik unter den Lehrern aus? Findet die überhaupt statt?
Hängt sehr von den Lehrern ab und sehr von den Schulen. Also das kann man nicht allgemein sagen.
Ich kann mir schon fast vorstellen, dass die halt, also auch das Lehrerpersonal, je prekärer die Schulform, Form, ich möchte es mal so ausdrücken, desto, ich glaube, ehrlicher und pragmatischer werden die Lehrer dann, oder? Ist das eine Korrelation?
Ich glaube, ich habe den Satz verloren. Nochmal bitte.
Also je prekärer die Situation auf der Schule, kann es da sein, dass die Ehrlichkeit dadurch dann ansteigt? Oder gibt's dann eher die Dynamik, dass sie dann umso weniger darüber reden? Also wird es dann auch dort totgeschwiegen einfach?
Ich würde tatsächlich sagen, dass je besser eine Schule läuft, desto mehr Platz ist für unsinnige Ideologie. Und dementsprechend stimmt das, was du sagst. Ich würde sagen, aus anderen Motiven, aber vom Prinzip mit dem gleichen Ergebnis. Du musst an einer Schule, wo viele Probleme mit Islam sind, musst du anders arbeiten, pragmatischer arbeiten, als an einem Gymnasium, wo du auch Raum für Ideologie hast, weil viele Sachen besser laufen oder vernünftiger laufen. Ich meine, da sieht man ja auch Statistiken, wie sind die Bildungsabschlüsse. Es ist einfach ein Siebsystem, das Schulsystem, und du hast einfach mehr Möglichkeiten zum echten Lehrunterricht an den höheren Schulformen oder an der hohen Schulform mit dem Gymnasium. Und da ist dann aber auch mehr Raum für politische Bildung in Anführungsstrichen oder Unbildung oder Gehirnwäsche, nenn es wie du willst, aber auch eben Raum für Ideologie und sonstiges.
Hast du das mitbekommen, dass da dann die Lehre des Regenbogens Teil der Dekoration des Klassenraums zum Beispiel war?
Ja.
Inwiefern?
Das war schon an Grundschulen. Teilweise dann, weiß ich nicht, Deutschlandfahne ist ein Tabu, aber Regenbogenfahne, die gehört da auf jeden Fall rein, weil das ist Teil der Aufklärung. Ich habe auch schon ich überlege gerade, ob 7 oder 8 Jahre alt ein Transgender-Kind kennengelernt, wo ich denke, du kannst nicht mal über dein Mittagessen entscheiden. Ne?
7 oder 8 Jahre alt?
Ja, war auf jeden Fall in der Grundschule.
Was hieße das in dem Fall? Also praktisch geoutet oder auch schon verkleidet und unter Hormontherapie oder so?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht so viel damit unterhalten, weil ich auch tatsächlich einfach überhaupt nicht wusste, wie spreche ich es an, ohne angezeigt zu werden.
Es ist
also cool, ich meine, ja. Und dementsprechend war das dann einfach okay, ich sehe, das Kind ist da und ich spreche es mit dem Namen an und alles andere, ich halte mich da so viel raus wie möglich, weil das ist ja ein Tanz auf Glasscherben, weil natürlich steckt da das Elternhaus hinter. Ne?
Also
ja,
wie gesagt,
das,
hallo.
Kind, das Kind tut sich damit keinen Gefallen, ne? Und wenn man dann sowas sieht und das ist dann, wird dann auch über Toleranz und hier und da, ist dann schwierig. Also das sind zum Beispiel auch Aufträge, wo ich dann sagen würde, nö, mache ich nicht. Wenn jetzt da irgendwie über Toleranz in dem Bereich, also eigentlich Ideologietoleranz in Grundschulen gemacht werden würde, würde ich auch sagen, vielleicht könnt ihr mich auch einfach mal, kommt mit eurem Problem selbst zurecht.
Gibt es noch genug normales Mobbing, sodass das deine Auftragslage nicht gefährdet?
Viel zu viel. Also das ist tatsächlich so. Also ich mache ja zum Glück in Anführungsstrichen nicht nur Mobbingprävention, das wäre schon, oder Intervention. Ich habe da auch ganz, ganz traurige Schicksale, die mich im Endeffekt motivieren, also von Zipklästern, die dann Suizid begehen und sonstiges. Das hält einen dann dazu auch im Endeffekt durchzuziehen, auch wenn es anstrengend ist oder wenn es herausfordernd ist. Aber ich mache zum Beispiel momentan arbeiten wir daran, eine Ausbildung aufzustellen für einen besseren Umgang mit Neurodivergenz, also mit Autismus, mit ADHS und mit Hochbegabung. Und dementsprechend gibt es auch andere Bereiche, die mich dann immer wieder da rausholen, um nicht nur in der Schiene zu bleiben, weil ansonsten würde das sehr, sehr anstrengend werden auf Dauer. Also nur in dem Bereich, das zermürbt einen.
Definitiv. Diese Arbeit mit Flüchtlingen, ich habe das hier nämlich gerade gesehen, das ist wahrscheinlich eines deiner beliebtesten Videos. Also auf Platz 2 auf deinem Andi-Wacht-Auf-Kanal. 4 Monate
genau,
alt. Also 245.000, also ein Vielfaches der Abonnenten. Das ist richtig hochgegangen. Was ist die Message aus diesem Video? Also wie wurden da Augen geöffnet? Ist das Bildungssystem da einfach verloren? Oder was ist da so die Essenz, die du da für dich mitgenommen hast?
Ich glaube, der Kernpunkt, würde ich sagen, ist tatsächlich, dass ab dem Moment, wo eine Gruppe in der Kultur oder in einer kulturellen Überzahl ist, dann ist es, je nach Kultur, kultureller Prägung, wie zum Beispiel aus dem Nahen Osten oder aus Syrien in dem Fall, so dass die Stimmung total kippen kann. Und das ist ein Riesenproblem fürs deutsche Schulsystem. Das ist das Problem, was ja auch in Berlin jetzt kam, an dieser Schule, wo 95% Migration Hintergrund ist, wo dann der Lehrer fertig gemacht wurde mit der Islam ist hier der Chef. Also es ging ganz konkret eigentlich um die Mehrheitsverhältnisse, die mich sehr ins Nachdenken gebracht haben darüber, inwiefern wir nicht nur eine restriktive Migrationspolitik brauchen, sondern einen Plan dafür, wie man in Bezug auf Migration zur Rückführung kommen kann, um das deutsche Schulsystem nachhaltig auszurichten, statt es nachhaltig zu zerstören.
Ich bin immer wieder, man kann depressiv werden, wenn man zu lange drüber nachdenkt. Ich meine, deswegen habe ich auch die Hupe, um oft genug dann hupen zu können. An sich ist es so grausam, was dort passiert, auch mit den Kindern an der Schule, weil die Grundlage der Ideologie, mit der wir es hier zu tun haben, ist ja nun mal die, dass der Drachenlord theoretisch heute Atomphysiker hätte sein können. Hätte man nur genug Geld in seine Bildung investiert. Und dieses Thema zieht sich halt durch. Also man muss bescheuert sein, um auf die Idee zu kommen, dass das funktioniert. Dass es einfach funktioniert, Schüler aus einem komplett anderen kulturellen Background mit anderen Schülern aus einem ganz anderen kulturellen Background zusammenzubringen und davon auszugehen, dass das eine für beide Seiten bereichernde Erfahrung wird, aus der dann alle ganz toll lernen und so und alle haben dann am Ende im Abi einen Durchschnitt von 2,0. Es passiert halt nicht. Und an dieser Stelle ist es das Grausame ist, dass sie daran festhalten und es deswegen so machen müssen, weil sie davon ausgehen, na gut, aber wenn wir jetzt, also wenn der Unterricht nur gut genug wird und wenn nur noch individueller gefördert würde und dann setzen wir halt noch einen fünften Sonderpädagogen neben die drei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingsschüler und die drei Verhaltensauffälligen, die wir ja sowieso schon haben, weil wir wollen halt vor unsere Schultür müssen wir halt unbedingt noch, wir wollen halt dieses Ding da dran schrauben, weißt du? Je mehr von diesen Dingern an der Schultür dran sind, also an der Wand, ja, desto mehr gibt es zu lesen und je mehr gibt es sich auch manchmal vor die Stirn zu klatschen, ja? Also diese Auszeichnungen, diese pädagogischen Konzepte, die dann dazu führen, dass du dir dann dieses blöde Label dann, der Hausmeister dann zwei Löcher bohren darf und das Schild dann dran machen darf, inklusive Schule. Schule ohne Rassismus, das ist auch noch eine Sache für sich selber. Die Opfer, die dafür gebracht werden, ist am Ende die Zukunft der Kinder, die auf diese Schule gehen, die mit einer anderen Politik in dieser Form eine andere Zukunft gehabt hätten. Ich halte die Unterschiede, die wir dort sehen, auch schwer für überwindbar und da ist Pädagogik an diesem Punkt am Ende und deswegen sehe ich da die politischen Forderungen, die sich daraus ergeben, auch ähnlich wie du. Ich habe hier auch im Chat noch eine ganz interessante Frage gesehen, das war auch etwas, was du ganz kurz angeschnitten hattest. Erzähl mir von der FAZ-Sache. Die FAZ hat einen Kanal von dir kaputt gemacht? Wurdest du geböhmermannt? Ja. Was heißt das?
Nee, wurde nicht geböhmermannt, aber damals, als der Kanal Andi wacht auf, ist immens schnell gewachsen. Also ich habe ihn praktisch aufgemacht und ich hatte vorher gehofft, dass ich damit eine Lücke bediene, auch in dem Todfall, auch in der Artikulation und so weiter. Und es hat sehr, sehr gut eingeschlagen und der ist innerhalb von kürzester Zeit wirklich dann auf die 60.000, 70.000 hochgegangen, auf die 50.000, 60.000 hochgegangen. Und dann war ich gerade in meinen Flitterwochen in Thailand, bin jetzt noch unter ein Jahr verheiratet.
Meine Glückwünsche.
Vielen Dank. Wie gesagt, durch meine Frau habe ich deinen Kanal kennengelernt.
Oh!
Und ja.
Aha. Und könnt ihr mal sehen, dabei, Freunde.
Ja, Qualität setzt sich durch.
Ich hoffe es.
Und die hatten damals wohl so eine Sammelklage gemacht oder so eine Sammelbeschwerde bei YouTube, wegen den ganzen rechten Influencer. Und spannend ist dabei, ich wurde dann in der Liste mit ganz, ganz vielen genannt, natürlich Artikel hinter einer Paywall. Und dann hat YouTube mich demonetarisiert, als ich in Thailand Urlaub war. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden, weil ich super darauf achte, immer Quellenangabe und vernünftig machen und ich versuche einfach vernünftig zu machen, weil man sollte wenig.
Einfach
professionell. Und was dann passiert ist, ich hatte, glaube ich, bei den Shorts nicht darauf geachtet, sie genug zu bearbeiten. Dadurch fielen die dann ins Copyright rein, beziehungsweise dann konnten die mich anhand ihrer Richtlinie wahrscheinlich demonetarisieren. Ich war einer von zwei, die an denen ein Exempel statuiert wurde. Ich überlege gerade, wie der zweite hieß. Also einfach demonetarisiert, ohne Vorwarnung, ohne Sonstiges. Und ich war natürlich doof, weil ich war gerade in Thailand, war natürlich entspannt geplant, boah, von Thailand aus machen, geile Zeitverschiebung, ne? Eigentlich ein guter Plan. Und dann war der Kanal einfach im Endeffekt demonetarisiert und wusste, ich kann also erst 3 Monate später wieder Neumonetarisierung beantragen. Aus Thailand heraus die ganzen Sachen mit Anwälten erklären ist schwierig. Ja? Und dementsprechend habe ich dann einen neuen Kanal aufgemacht und der ist dann, nachdem der monetarisiert wurde, ich habe dann einfach kurz angefangen mit einem Thailand-Reisevlog und alle rübergeschickt, die halt rüber wollten. Und das ist der Andi in Deutschland. Und das war ganz gut, weil dann konnte ich die Fehler, die ich beim ersten Kanal gemacht habe, jetzt wieder gut machen. Und dementsprechend habe ich mich auch noch bei der FAZ bedankt, weil die haben nie eine Begründung geschrieben, nie geantwortet auf kritische Fragen. Ja, warum ich denn so bin? Ich habe auch privat, gab es genau das Gleiche. Oh, du bist ein Populist. Ja, warum? Ja, keine Ahnung, ich habe deine Videos nicht geguckt. What the fuck?
Ja, aber du bist ein Populist. Ja. Du redest mit den Leuten halt manchmal, als würdest du mit dem Fernseher reden. Ne? Also das ist halt das Ding. Also ich fühle mich auch manchmal wie so ein älterer, seniler Greis, der mit seiner halbleeren Bierdose auf seinem ranzigen Sessel sitzt und eigentlich den Fernseher anschreit. Aber ich unterhalte mich in Wirklichkeit mit den Menschen, was sich dann komisch anfühlt. Ich habe es hier auch gerade im Artikel. Hier steht, YouTube erklärte, man habe Politik Puls von der Plattform genommen und Andi wacht auf, aus dem YouTube-Partnerprogramm gestrichen, sprich entmonetarisiert, beide wegen irreführender Praktiken. Eine irreführende, was war deine irreführende Praktik? Hast du Desinformation verbreitet oder was?
Wirklich, wirklich keiner.
Okay, wow. Interessant, also, interessant. Ich habe das auch schon durch. Also bei mir kam es dann zum Glück zurück. Zeitgleich hatte das mein Kollege hier auch von Twitch, der gute Kaspar, der auch die HW macht, der hat es auch einmal erwischt in dieser Form. Da kam man zurück mit einem Einspruch. Scheint bei dir härter gewesen zu sein.
Ja, du kannst dir mal irgendwann mal sagen, ich wollte irgendwann mal in die Wabe. Ich habe noch mal geschrieben, aber es ist gar nicht so einfach. Aber vielleicht ist es ja irgendwann mal dran.
Ah, das werden wir auf jeden Fall irgendwie deichseln können. Davon gehe ich aus.
Ich muss noch eine Geschichte erzählen.
Bitte, du sollst so viele Geschichten erzählen, wie du kannst.
da sind wir bis heute Nacht dran.
Okay, noch ein paar. noch ein paar. Also wir werden, Andi, ich sage das jetzt auch so für euch alle, das ist gerade so eine spezielle Folge, das ist so schön, mit den Leuten auch einfach mal ein bisschen zu quatschen. Es scheint der Zuschauerschaft auch gut zu munden. 3510 waren es jetzt gerade bei YouTube. Hammer, ja. Gut, dass ihr alle zuschaut. Lasst bitte hier an der Stelle auch gerne ein Like und ein Abo da, vor allem ein Abo, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn der Kanal wieder live ist. Wir werden am Ende noch durchgehen, was bei Twitch so reingekommen ist an Zuschriften. Aber bis dahin, lieber Andi, was liegt dir denn noch so auf dem Herzen?
Ich hatte einmal einen Kommentar gelesen zum Thema mein beruflicher Hintergrund, bevor ich Pädagoge geworden bin. Ah. Ich habe VWL studiert, beendet auch, an einer relativ...
Das wird mir jetzt immer reingewirkt, dass ich mein Studium nicht beendet habe, ne?
Ja, muss man ja. Komme aus dem Projektmanagement. Ich habe dann wirklich einen Quereinstieg gemacht ich habe eine Ausbildung gemacht als Coach für Führungskräfte, habe dann ein Buch geschrieben für Schule im Bildungssystem unter Blickwinkel von verschiedenen Persönlichkeitstypen und von da aus ging es dann in die Schullaufbahn rein, das war nur um den Kommentar zu beantworten, weil der 5, 6, 7 Mal kam. Und jetzt die Geschichte, das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich immer wieder Lehrkräften erzähle, die davon sagen, wir müssen alle mitnehmen. Habe ich eine Geschichte, ist eine reale Geschichte, die hat mich komplett auseinandergenommen. Es ist ein Schüler, der müsste jetzt in der 9. Klasse oder der 8., je nachdem, ob er es mal geschafft hat, sitzen zu bleiben. Und zwar, ist jetzt 7 Jahre in Deutschland gewesen, müsste jetzt 9 Jahre gewesen sein, war vor 2 Jahren, hat kaum Deutsch gesprochen, kommt aus Syrien und hat nur die Koranschule besucht, kommt nach Deutschland auf die normale Schule und wird von Klasse zu Klasse durchgeschickt. Ja, der spricht, muss dir vorstellen, in der 7. Klasse spricht der keinen Satz gerade aus.
Achso, ich dachte gerade, du wolltest mir jetzt erzählen und dann hat er innerhalb von 3 Jahren so fließend Deutsch gelernt, dass er Klasse für Klasse einfach durchrutscht nach oben. Also, kein Satz
gerade aus. Kein Satz gerade aus und dazu super verhaltensauffällig und nicht lernfähig, auch Fall zwischen Toastbrot und Spargel. Ja? Und das meine ich halt auch überhaupt nicht böse, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Aber dann jemand durchzutragen und der hat immer schwierig, wirklich große Schwierigkeiten in Klassenmacht, wurde weitergezogen. Und das sage ich immer als Beispiel, auch wenn ich mit Lehrkräften spreche, was macht man mit dem? Bitte. Gib mir eine Antwort, was mache ich mit dem?
Nun sind sie
und dann hier. Stehen die dann da. Ja, genau. Die haben dann keine Antwort darauf. Der sprengt den Unterricht seit Jahren. Das reicht, also der wird nicht auf die Sonderschule geschickt. Der müsste auf die Sonderschule oder zurück, je nachdem, was man halt bevorzugt. Ja? Aber das ist halt ein Punkt, wo man sagen muss, das zieht das Bildungssystem runter. Und was haben wir in Deutschland? Wir haben, unser Kapital ist Bildung gewesen.
Ja.
Also, und das wandert gerade ab in alle Richtungen und da kommt nicht viel nach. Also, und das ist eine von den Geschichten, die ich dann immer Lehrkräften erzähle, wenn die dann in ihrem Gutmenschentum, was ich verstehen kann, festhängen. Aber dann sage ich, und wie sieht das aus?
Deine Meinung zu Ritalin?
Ich arbeite mit Kindern mit ADHS, deshalb habe ich da eine sehr spannende Meinung zu. Ich arbeite in der Verhaltenstherapie oder ähnlich wie die Verhaltenstherapie arbeite ich mit Kindern mit unter anderem mit ADHS und Depression an Pferden.
Depression
und
an Pferden?
Dann, ja, dann kommen die ans Pferd.
Achso, ich dachte, ich arbeite auch mit Pferden, die Depressionen haben. Entschuldigung, Multitalent. Sorry. Okay, also Erlebnispädagogik auch mit Tieren.
Genau. Und habe dementsprechend auch Kinder mit ADHS und muss sagen, ich bin kein sehr großer Fan davon, auch weil zum Beispiel ein Klient von mir kommt immer ohne Tabletten zu mir oder bevor die Tabletten wirken. Und das funktioniert nach einiger Zeit sehr, sehr gut. Aber dass man gerade bei ADHS muss halt verstanden werden, dass das ganze Denksystem von Kindern mit ADHS anders funktioniert. Es ist wie ein anderes Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem ist unfähig für das Schulsystem oder für die Art und Weise, wie in Schule gelernt wird. oder sehr, sehr schwer für die Schüler. Ja, und dementsprechend bin ich in dem Punkt sehr, sehr vorsichtig, weil ich denke, in vielen Punkten sollte man anders mit denen arbeiten und dann würden die auch sehr, sehr motiviert sein. Teilweise können die sogar zu High-Performern werden. Aber das ist eben im Schulsystem in Deutschland sehr schwer. Ich komme aus zwei Schulsystemen. Ich habe das deutsche Schulsystem miterlebt und das amerikanische. Und das amerikanische Schulsystem ist viel interessanter oder viel wettbewerbsorientierter und damit auch für Leute mit ADHS viel besser geeignet, weil die ganz anders arbeiten können. Und es gibt Fälle, wo ich sage, Ritalin kann sinnvoll werden oder kann sinnvoll sein, aber ich bin da sehr vorsichtig mit, weil ich habe das Gefühl, das wird teilweise auch forciert durch die Pharmaindustrie, weil die gutes Geld damit machen, gerne in die Welt geworfen, wie Smarties an Karneval.
Wird das überschnell verschrieben?
Ja.
Wird das verschrieben, weil man sich das als einfach einen Ausweg vorstellt?
Oh, das ist immer schwierig. Ich glaube, dass das viel mit Unwissenheit zu tun hat und Überforderung. Teilweise aber auch mit Bequemlichkeit, aber mit Sicherheit auch als, okay, das ist einfacher, weil ich weiß zum Beispiel, wie viel Kraft, wie viel Zeit man investieren muss, damit es besser funktioniert.
Wie sind Kinder auf ADHS? kann man auch mal fragen, aber wie sind Kinder auf Ritalin?
Wenn die falsch eingestellt sind wie Zombies. Das ist richtig erschreckend.
Ihr habt schon mal gesehen,
also,
ne?
Ja, also wenn ein Kind überdosiert ist, ich spreche das auch in Schulen immer an, wenn ich merke, dass ein Kind überdosiert ist, ich sag mir das vorher nicht sagen, ob ein Kind ADHS hat oder schwieriges Elternhaus oder schwierige Phase oder Therapie oder sonstiges, weil ich möchte die Sachen selbst herausfinden. Aber wenn ich dann merke, da hat jemand eventuell Ritalin, dann frage ich nach. Und wenn dann jemand Ritalin nimmt, dann sage ich, boah, bitte, gib das weiter. Das ist too much. Das hat, also ganz, ganz schwierig. Ja, dementsprechend, wenn es überdosiert ist, macht mich traurig, weil das ganz oft ganz tolle, oder was heißt die ganz oft? Es sind ja genauso Charaktere. Und wenn so viel Ritalin reingeballert wird, dass die einfach komplett sediert vor einem sitzen und der eigentliche wunderbare Charakter nicht durchkommt, dann denkt man sich so, boah, Brudi.
Es gibt halt auch Gründe dafür, dass das also gerade auch unter Medizinstudenten durchaus verbreitete Praxis ist, sich in den Prüfungsphasen...
Ja, bei uns war es auch verbreitet.
Ne, also mit Ritalin aufzuputschen oder beziehungsweise die Konzentration damit aufzuputschen. Es ist ja jetzt nicht wirklich aufputschend.
Ja.
Die ADHS-Diagnose, ist das ein Trend?
Ja.
Ist das Trend oder ein medizinischer? Diagnostizieren wir das einfach öfter?
Meine komplett ehrliche Meinung dazu ist, ich glaube, dass viele Diagnosen von ADHS sind eigentlich Diagnosen von schlechter Erziehung. Weil Impulskontrolle lernt man früh und ich hab früher, also in meinem ersten Job habe ich Projektmanagement gemacht, da habe ich eine Reinigungsfirma neu aufbauen dürfen und da arbeitet man ja nicht mit den gebildetsten Leuten zusammen, oft sehr fleißige Menschen, aber nicht unbedingt gebildet und da hat eine Mutter, die habe ich kennengelernt, der habe ich auch was dazu gesagt, normalerweise mische ich mich nicht das Privatleben von Angestellten ein, aber da habe ich das dann gemacht, weil die einfach ihrem, weiß ich nicht, 3 Monate altem Kind oder 4 Monate alt saß im Kinderwagen und hat dann ein Tablet bekommen und da habe ich gefragt, so, was soll das eigentlich? Was ist dein Wunsch dahinter, dass du deinem Kind ein Tablet gibst?
Soll leise sein.
Ja, mein Kind wird dadurch schlauer.
Deshalb bin ich da vorsichtig,
weil ich glaube, dass bei vielen Leuten ist einfach auch viel Unwissen dahinter. Deshalb versuche ich das immer so, ich habe solche und solche kennengelernt, weil die meinte das ernst und ich glaube ihr das auch. Ja, weil die hat ganz andere Sachen vom Stapel gelassen.
Vor allem, also wahrscheinlich wirst du gerade, also die Leute müssen sich doch vor Augen führen. Digitale Demenz steht hier auch gerade im Chat. Ich habe damals ein Video drüber gemacht. Genau. Totgeschwiegen im Namen der großen Digitalisierung. Ja, also wenn ein Kind das, sie muss doch realisieren, dass das Kind gerne am Tablet ist, weil selbst das Kind das Tablet versteht, weil das so dumm ist, das Tablet, also als anderer Frame für benutzerfreundlich, ja, sage ich das jetzt extra, dass du das als Kind verstehst, weil es so intuitiv ist. Wie soll das einen dann klüger machen auf dieser Ebene, auf dieser kognitiven, haptischen Ebene? Auf der haptischen Ebene ist auch nicht viel los, ja, sind noch nicht mal Seiten eines Buches, die du in der Hand hast, ja, es ist kein dreidimensionales Ding, was du irgendwo reinpuzzelst oder durchfriemelst, all das ist nicht gegeben, es ist halt, dreijähriges Kind versteht Candy Crush höchstwahrscheinlich, also inwiefern sollte es einen dann klüger machen, ja, Digitalisierung, für den Bundestag reicht's, ja.
Ja, also Candy Crush im Bundestag ist auf jeden Fall der Bestseller, ganz sicher. Also ich möchte nicht wissen, was die für In-App-Käufer haben da.
Mir wollte man das auch damals diagnostizieren. Also nicht Candy Crush, sondern ADHS. Das war in meiner Grundschulzeit. Also ich damals in der Grundschule, da hat man auch noch so schöne Einordnungen zu dem Zeugnis dazu bekommen. Das fand ich cool. Mhm. Da wurde dann noch so ein Kommentar zu dir abgelassen, ja, zu deinem Verhalten. Und da stand ich wäre ein liebevoller Chaot gewesen. Das bin ich übrigens bis heute. Ja, also das erkennt man unter anderem an der Startzeit dieses Streams. Und die sah ich ganz, ganz gewahr der Realität, die wir hier alle vorfinden, Freunde. Und die haben auch damals schon in der Grundschule forciert, ey, der Marc Philipp, da müsst ihr mal schauen, hier wegen Psychologen und so, dass der nicht hier ADHS und so. Der sitzt nicht still. Ja, der ist so, ja. Der will sich die ganze Zeit bewegen und hier, der hat schon hier an der Tafel, hat er 6 Striche und hier der Marvin, der hat nur 5 und der führt hier diese Liste mit den Strichen an. Ihr müsst mal was machen. Und dann haben die mich auch dahin geschleppt, haben angeschaut, wie ich irgendwie spiele mit irgendwelchen Schleichtieren und sowas. Was auch immer, der Psychologe, kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Am Ende kam man raus, der hat halt gar nichts. Ist alles in Ordnung. Ja. Der ist halt einfach sehr, der will halt stimuliert werden, kognitiv. Ja. Und du merkst halt einfach, zack, zack, direkter Reflex, ADHS. Ja. Wer weiß, hätte ich einen schlechten Tag gehabt, vielleicht hätte ich auch ein bisschen Ritalin bekommen irgendwann. Es geht so schnell. Es ist ein bisschen...
Ich seh schon die nächste Böhmermann-Folge. Ritalin hätte Clownswelt verhindert.
Ah! Das könnte durchaus sein. Zappel Philipp steht ja auch. Das war zeitweise einer meiner Spitznamen im familiären Kontext durch Großeltern. Ja, das stimmt. Ja. So viel zu meiner Warte. Noch eine Geschichte von deiner Seite oder so? Eine letzte vielleicht, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen? Oder glaubst du, dein Pulver wäre jetzt verschossen?
ich kann noch eine schöne Geschichte, auch eng mit ADHS verknüpft, erzählen. War ein Kind. Ich glaube, 7. Klasse. Der ging mir ziemlich auf die Nerven, ehrlich gesagt. Aber das ist halt manchmal so. Ich gehe denen manchmal mit Sicherheit auch auf die Nerven. Und der war auch so zappelig. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, wir machen einen Deal. So, ich kann von hier aus den ganzen Schulhof überblicken. Ja? Du läufst jetzt raus, du sprintest bis zum Ende des Schulhofs, kommst wieder zurück und dann benimmst du dich bis zur Pause. Ja? Und dann hat er gesagt, okay, machen wir es so. Der ist aufgestanden, ist über den ganzen Schulhof gesprintet, ist wieder zurückgelaufen, hat sich die ganze Stunde benommen. War super.
Hammer, Hammer. Ich gehe ja auch jeden Tag meine 10.000 Schritte. Ich brauche das halt auch. Ne? Also du ruhst sonst nicht im Inneren. Ich fühle, was dieser Schüler da gefühlt haben wird. Hat auch geklappt dann.
Ja, ich hatte den Vorteil als Kind, ich würde wahrscheinlich auch spät diagnostiziert werden, wenn ich gehen würde und gleichzeitig war mein Vorteil, dass ich als Kind so fett war, dass ich mich nicht bewegen wollte. Dann kam das dann nicht so zur Geltung, das kam dann tatsächlich erst dann später. Aber profitiere ich bis heute von. Sehr, sehr hohes Energielevel, wenn man das kompensiert bekommt. Und ich glaube, dass deshalb, ich glaube bei Fairtalk habe ich das gesehen, hat einer gesagt, dass es Länder gibt, wo ADHS nicht als ADHS geframed, sondern nicht als ADHS geframed wird, sondern als Hyperfokus.
Er ist halt auch darum für kurze Zeit da, dann aber sehr stark und die müssen sich halt wirklich dafür interessieren. Und dann sind die da brutal. Genau. So ein bisschen wie so eine Inselbegabung wahrscheinlich.
Also richtig. Ja, genau, das wäre es erstmal an Geschichten für heute.
Andi, wirklich, wirklich schön, dass du da warst.